Grüßi, mein Gast heute ist die unglaubliche Schauspielerin Meryl Streep. Frau Streep, wie finden Sie eigentlich Ihre deutsche Synchronstimme?
Eigentlich ist sie ja schön, aber hat mit mir ja nicht so viel zu tun, oder?
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Dagmar Dempe, Synchronstimme von Meryl Streep.
Nicht nur das, sondern viel mehr, wenn man genau hinhört, haben Sie sich auch gerade selbst angekündigt.
Ja, genau.
Bisschen, also auch Station Voice nennen wir das im Radio bei Bayern 2 auch. Und natürlich eben nicht Meryl Streep, sondern Dagmar Dempe. Passiert das schon mal an der Supermarktkasse oder wo auch immer, dass Sie ganz komisch angeschaut werden, weil Stimme Streep und Gesicht Dempe irgendwie nicht zusammenpassen?
Überhaupt nicht.
Nie?
Nein. Deswegen, also mir ist es zweimal im ganzen Leben passiert, also in den fast 30 Jahren, die ich Sie spreche, zweimal ist es mir passiert. Und jeweils am Telefon, also nicht im Leben, das ist, glaube ich, noch der Unterschied, dass man es am Telefon anders hört oder über Mikrofon. Sonst niemals. Eben weil, ich glaube, weil die Stimme so unspezifisch ist, auch Ihre.
Weil Sie ja auch sagen, es gibt den Meryl Streep-Satz
ja
nicht.
Nein. Nein, also der Teufel trägt Prada. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde, wo sie in, ich glaube, 7 oder 8 verschiedenen Arten sagt, das war's, das war's, das war's. Jeweils in einer anderen Situation wegschicken, auf immer eine andere Nuance.
In wie vielen Filmen haben Sie die Streep gesprochen?
Ich habe sie nicht gezählt. Sowas mache ich nicht, aber seit 95.
Es wurde
95.
aber gezählt. 30 war, glaube ich, über 30.
Könnte sein.
War die letzte offizielle
Tatsächlich.
Zählung. Ja.
Ich weiß das nicht. Also,
haben Sie sie denn jemals persönlich kennengelernt?
Nein.
Macht man nicht, ne?
Nein, also früher habe ich gesagt, was sollte ich mit ihr sprechen?
Ja.
Was sollte ich sagen?
Ja.
Ich bin auch der Sprache nicht so mächtig. Ich bräuchte jemanden, der mich begleitet dabei. Was soll ich mit ihr sprechen? Heute würde ich sagen, ich fände es interessant, weil ich glaube, wir würden weniger über Filme sprechen als über Menschsein. Älter werden, was verändert sich da, wie fühlt sich das jetzt an, sowas, glaube ich.
Sie haben sie ja vermutlich auch einfach aufgesogen, oder? Wenn Sie
ja
so viele Stunden sich
ja
mit ihr in den verschiedenen ja Ausprägungen beschäftigt haben.
Ich fühle mich ihr sehr, sehr nah in allem, was sie spielt. Schon wenn sie den Mund aufmacht, atmet, weiß ich ungefähr, wie der Satz kommt.
Aha, toll.
Also das ist eine schöne Verbindung, die wir haben.
Jetzt war Meryl Streep in den letzten Jahrzehnten als Schauspielerin ja mit vielen Filmen sehr präsent. Also wie gesagt, ich hatte das irgendwo gelesen mit den 30, in denen Sie gesprochen haben. Aber allein von ihr werden Sie wahrscheinlich auch nicht leben können oder gekommen.
Überhaupt
haben
nicht, nein.
Nein, also das ist Sahnehäubchen, oder?
Sahnehäubchen im Jahr. Also früher hat sie so 2 große Filme öfter gedreht und jetzt die letzten Jahre einen oder einen größeren und eine kleine Rolle oder so. Es wird natürlich, wird auch älter, immer weniger.
Klar.
Und also an so einem Film mit ihr habe ich 2 Monatsmieten, also ja mehr ist das nicht.
Das Erfreuliche ist ja immerhin, dass sie immer nur die Hauptrollen spielt.
Ja, nicht immer, aber meistens.
Aber
ja,
das
ja
zumindest.
Ja, ja.
Wer sind Sie noch? Was haben Sie sonst noch im Angebot außer Meryl Streep?
Oh, bitte nachschauen in der
Nein
Liste. Sigourney Weaver habe ich auch gesprochen, Glenn Close und Angelina Houston und in den Serien, die weiß ich oft gar nicht, wie die heißen. Die kenne ich vom Angesicht, wie sie spielen. Immer wieder treffen sie auf mich oder ich auf sie. Aber
wie wird da eigentlich besetzt? Also sagt da irgendein Synchronregisseur oder wer auch immer, sagt, pass auf, die Dempe, die hat eine Stimme, die ist so ähnlich wie die von Sigourney oder wie damals von Meryl. Okay, wenn man einmal auf so jemand drauf sitzt, erschließt sich ja, dass man dann immer wieder möglicherweise kommt. Auch nicht immer.
Auch das ist nicht sicher.
Kommen wir noch zu.
Ja, kommen wir noch.
Aber werden Sie nach Ähnlichkeit der Stimme besetzt oder werden Sie besetzt, die ist gerade da oder die kenne ich?
Nee, also wie das wirklich passiert, weiß ich gar nicht, weil das geschieht ja woanders.
Mhm.
Also das machen die Regisseure mit den Aufnahmeleitern zusammen. Wer könnte am besten passen? Ab und zu habe ich das mal gehört, weil ich gerade aus Versehen oder zufällig im Raum war. Aber normal geschieht das ganz separat. Und man erfährt auch nicht, wofür man schon vorgeschlagen war.
Klar.
Oder doch nicht mehr oder welche Kriterien dazu führen, wüsste ich gar nicht wirklich. Also,
ja gut, aber Sie kennen jetzt die Stimme von der Streep. Also haben Sie eine ähnliche Stimme wie sie oder nicht?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Nein. Sie hat eigentlich eine zartere, höhere Stimme, also so meine Tiefen, so die ich normal so habe, die hat sie eigentlich nicht. Aber wenn sie richtig Gas gibt, wenn die einen Ausbruch hat, boah, da fliegen mir alle Haare vom Kopf. Da hat die so viel Kraft und auch so viel Tiefe, da kommt sie dann schon mir nahe.
Und ihre Arbeit, über die wir auch noch sprechen werden natürlich in der Stunde, findet im dunklen Synchronstudio statt, in aller Regel. Ist es für Sie ein Schattendasein oder im Zweifel Ihnen sogar viel lieber als Rampenlicht?
Ja, also die letzten Jahre viel, viel lieber. Ich habe das ja auch gewählt. Also ich war ja am Theater und habe 15 Jahre auf der Bühne gestanden und habe gemerkt, das ist nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte oder damals nicht. Heute denke ich ein bisschen anders darüber. Ich habe gewählt, unbekannt zu sein und trotzdem alles zu spielen, auszudrücken, wie es mir möglich ist.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Dagmar Dempe, geboren und aufgewachsen in Weimar.
Es ist toll, wie Sie sich selbst ansagen. Ich glaube, die Leute draußen kommen durcheinander. Sagen Sie nochmal, zu Gast bei Stefan Parisius.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Großartig. Können wir das jetzt die ganze Stunde? Nein.
Nein, nein.
Tun wir nicht. Aufgewachsen und geboren in Weimar. Da machen wir weiter mit Dagmar Dempe.
Ja.
Tolle Theaterstadt fällt einem
heute
zu Weimar ein.
Ja, ist es auch tatsächlich.
Was ist Ihnen als Kind und Jugendliche in den 60er Jahren zu Weimar so eingefallen?
Also eigentlich vor allem, dass ich Theater spielen wollte und auch Theater gespielt habe, schon als Kind. Und dann im Jugendtheater und in Opern, in den Kinderchören habe ich mitgesungen. Und dann habe ich eine Prinzessin im Weihnachtsmärchen am Nationaltheater gespielt.
Leuchten Ihre Augen toll.
Ja.
Aber gar nicht so sehr haben Sie davor geleuchtet wahrscheinlich, die Augen. Wo setzen denn Ihre Erinnerungen ein?
Ja, an was? An den Beruf? An meine Leben. Kindheit? An das Leben? Da, schwieriges Thema. Ja, also so richtig an die Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob das hierher gehört. Ich bin mit 2,5 Jahren 6 Wochen auf der Isolierstation im Krankenhaus gewesen.
Ist das ist das, was ich mich gefragt habe. Ist das wirklich eine Erinnerung oder ist das etwas, was im Nachhinein dann zusammengesetzt wird?
Nee, daran kann ich mich wirklich erinnern. Also tatsächlich, dass niemand zu mir durfte und davon, die Tür, die weit weg war, da war so ein Bullauge und da waren meine Eltern manchmal und haben gewunken, nur so durch dieses Bullauge, meine Oma auch und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wieso kommen die nicht herein, wieso, was ist mit mir?
Ja. Was war mit Ihnen?
Irgendwas stimmte mit mir nicht. Also ich hatte Windpocken und Scharlach zusammen. Okay. Also das war eine ordentliche Kombination, wo man...
Dafür ist man damals, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie es heute ist, aber wirklich
weggesperrt,
noch
genau.
In isoliert. Ja
genau.
Gut, wir sprechen halt über die 50er Jahre, ne?
Ja, ja.
Also heute wird er wahrscheinlich geimpft erstmal oder kommt es gar nicht so weit, weil man das so gar nicht...
Oder man wird in so einen Ganzkörperanzug gesteckt
keine
und
Ahnung.
Kriegt trotzdem Besuch oder irgend sowas.
Aber Sie sagen, das hat Sie sehr geprägt, wirklich diese Erfahrung, diese 6 Wochen.
Ja, ich bin nach Hause gekommen, meine Oma hat gesagt, ich habe dann mit niemandem mehr gesprochen, überhaupt nicht gesprochen. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber das hat sie mir ziemlich gleich danach hat sie das gesagt.
Das ist ja bitter, oder? Gerade jemand, der, jetzt im Nachhinein hatten Sie ja damals keine Ahnung, aber jemand, der dann als vom Sprechen lebt und als Sprecherin so reüssiert, dass die dann genau das verliert?
Ja, aber da wusste ich ja noch nicht, dass
es ist ja nur nichts. In der Rückwärtsbetrachtung interessant.
Genau. Ja, und das hat auch damit zu tun, dass bei uns zu Hause ganz wenig gesprochen wurde.
Insgesamt.
Meine Eltern haben miteinander kaum gesprochen oder so habe ich es in Erinnerung. Sie haben mit uns kaum gesprochen und ich mit meiner Schwester auch wenig.
Also eine einsame Kindheit?
So weit würde ich nicht gehen. Also ich hatte natürlich in der Schule Freunde, aber doch auch da habe ich irgendwie gefühlt, dass ich anders bin.
Aber ja, interessant, wenn Sie sagen, mit den Eltern so wenig gesprochen und dann noch eine Schwester, dass man sich da dann nicht verbündet?
Ja, das hatte ich.
Oder wie auch immer, die Eltern?
Hat nicht stattgefunden. Nein, ich weiß nicht warum. Das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach wirklich nicht.
Warum? Könnten Sie sagen, warum haben die Eltern so geschwiegen? Weil das Kind an sich schweigt ja erstmal nicht.
Nein, ich war ganz sicher nicht schweigsam. Also ich habe auch immer...
War das ein irgendetwas Totschweigen, etwas Verschweigen oder
also
Unterdrücken?
Also die beiden haben miteinander nicht gesprochen, weil es zwischen ihnen Komplikationen gab. Meine Mutter war, glaube ich, sehr, sehr eifersüchtig. Und das war zwischen beiden immer so ein unausgesprochenes Problem. Das habe ich auch erst hinterher erfahren. Meine Mutter hat mir das dann erzählt.
Und Sie haben drunter gelitten schon?
Ja, weil Kinder denken ja immer...
Es bezieht sich auf Sie.
Ich bin falsch. Ich habe was falsch gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Ich muss mich kümmern. Ich muss irgendwas anders machen. Ich muss noch lieber oder noch irgendwas anders sein. Und das wollte niemand wissen. Also... Wir waren auch gut in der Schule, meine Schwester und ich, die waren noch viel besser als ich. Meine Schwester hat Abitur mit 1 gemacht, die hatte nur 1.
Und Sie?
Unvorstellbar. Ich hatte 1 und 2.
Na also,
bitte. Ja, aber...
Aber was war vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund gerade eben des Schweigens, der Nicht-Anerkennung oder was immer in der Familie, vor dem Hintergrund, was war die Schauspielerei dann in der Schule eben schon für Sie?
Ich habe immer schon gut Gedicht aufgesagt in der Schule. Und das hat man mir offensichtlich mitgeteilt und hat dann irgendwann mal mich ins Kindertheater eingeladen. Da waren Menschen, die gesagt haben, oh, das machst du aber schön, oh, das ist ja süß.
Anerkennung.
Ja.
Plötzlich.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist das Einzige, was ich kann. Weil das andere in der Schule hat das niemand gesagt. Ich hatte 1 und 2, ja. Aber mein Vater war Mathelehrer.
Ja, okay.
Ja, der hat nie zu mir gesagt, boah, das hast du gut gemacht oder komm her, ich zeig dir das oder wir machen das jetzt zusammen oder so.
Und als Sie dann im Kindertheater waren, waren Sie dann wenigstens stolz, die Eltern? Oder auch nicht?
Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe das neulich überlegt, ich kann mich nicht mal daran erinnern, ob meine Eltern überhaupt mich im Theater gesehen haben. Das weiß ich gar nicht.
Aber dann kam die Anerkennung ja von außen.
Ja.
Und so, hey, ich meine, mit 20 festes Ensemblemitglied im Schauspiel Leipzig?
Ja.
Das klingt jetzt nicht so schlecht, oder?
Nein, gar nicht. Also ich bin in der 11. Klasse zur Eignungsprüfung gefahren, habe sie sofort bestanden. Die Aufnahmeprüfung sofort bestanden. Da war in der 11. Klasse war klar, Physik, Chemie, das brauche ich in meinem ganzen Leben nie wieder.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, das war auch so. Und da war es dann, also da war ich auch irgendwie, glaube ich, entspannt. Deswegen Abitur mit 2, es war alles in Ordnung. Nach Leipzig gegangen.
Sofort genommen worden.
Und auch da war ich, glaube ich, in den Studienjahren, in den ersten nicht so richtig, weil ich habe ja nie irgendwas gesagt. Also ich hatte auch nicht so Geltungsbedürfnis im Sinne von, jetzt wurde eine Aufgabe gestellt und wer möchte sich zuerst zur Verfügung stellen?
Aber eine Schauspielerin ohne Geltungsbedürfnis ist schon schwierig, oder?
Ja, das war auch schwierig, genau. Das war auch der Punkt.
Aha.
Und ich bin immer die Vorletzte gewesen, die nach oben gegangen ist. Dann irgendwas, wenn ich was gespielt habe, war das, glaube ich, gut. Wenn ich was zu spielen hatte, wenn ich wusste, was ich spiele, was ich spielen möchte. Aber so, so aus dem Stand irgendwas.
Aber aus dem Stand sind Sie engagiert worden. Aus dem Stand haben Sie gleich mit Shakespeare und Ähnlichem angefangen. Was ist Ihre Erklärung, dass, wenn ich das richtig weiß, so im Lauf der Jahre dann Ihre Rollen immer kleiner geworden sind?
Das kann ich ziemlich gut erklären. Hm? Ich habe ja, das habe ich auch gesagt, ich habe, wenn mehr als 3 Menschen zusammenstanden oder zusammen waren, habe ich nie irgendwas gesagt. Mhm. Nie. Und wenn man besetzt wird mit einer großen Rolle, dann findet eine Sitzung...
Stehen mehr als 3 Menschen zusammen.
Ja, eine Regiesitzung, dass der Regisseur, der sagt, was er sich vorstellt und eine Kostümbildnerin und alle erzählen über ihre Rolle, die Hauptdarsteller. Mhm. Ich nicht.
Zu bescheiden vielleicht.
Zu unsicher.
1:1 der Talk mit Dagmar Dempe, heute in Bayern 2. Hatten Sie überhaupt einen Bezug damals in dem Alter zur Bundesrepublik, zur BRD, zum Westen? Oder waren Sie so in Ihrer Welt?
Also schon, aber nur auf Gastspielen. Wir durften mit dem Leipziger Theater in verschiedene Städte fahren. Und dann habe ich mich umgeschaut und es war irgendwie klar, das ist für mich keine Option. Ich hatte hier keine Verwandten, wir hatten irgendwie nur einen Onkel und den mochte ich nicht. Ansonsten gab es keine Verwandten, wo es mich hingezogen hätte oder... wo ich auch von der Lebensweise mitgekriegt hätte, das ist erstrebenswert. Ich habe mich ganz offensichtlich nicht eingeschränkt gefühlt.
Ja, wunderbar. Und dann kam ja auch die Tochter und dann war auch Familie eben in der DDR damals. Ja. Familie eingeschränkt. Ne? Sie haben gerade schon die Augen verzogen, weil der Kindsvater hat sich dann...
Der hat sich gleich davon gemacht, ja.
Aus dem Staub gemacht.
Ja, das war... Aber auch das gehört zur Biografie und das...
Ja, mehr zu seiner wahrscheinlich als zu ihrer.
Na, zu meiner auch, natürlich. Natürlich, klar. Weil ich empfinde schon, alles das, was man durchgestanden hat, das bildet einen ja auch und das formt einen.
Das heißt, als alleinerziehende Schauspielermutter oder Schauspielmutter war es in der DDR, ja okay, da sagen dann immer alle, ah, tolle Betreuungsmöglichkeiten und überhaupt kein Vergleich. Mhm. Aber leicht war es sicher auch nicht, oder?
Leicht war es ganz sicher nicht, aber es hat so zwei Aspekte. Einerseits ist alles, was mit Kindern zu tun hatte, in der ehemaligen DDR unterstützt worden. Also Kindersachen waren alles günstig und Wohnen war günstig und alles Kinderbetreuung und das war alles da. Mhm. Aber am Theater war das natürlich nicht wirklich zu gebrauchen. Weil
ja, wie ging das denn? Ich meine, unglücklicherweise in Theatervorstellungen waren, glaube ich, auch in der DDR irgendwie oft abends. Mal abends.
Genau.
Im real existierenden.
Ja, ja. Also,
wie ging das praktisch?
Das war nicht einfach. Ich habe also im Haus Menschen gehabt, die Schlüssel hatten, geguckt haben. Oder als meine Tochter noch ganz klein war, haben wir das Körbchen nach unten getragen mit ihr. Und sie war eben dann dort in Betreuung. Oder eine Freundin ist vorbeigekommen, Flasche Rotwein dazu und die war da, während ich weg war. Später habe ich sie einfach viel alleine gelassen, weil es gar nicht anders ging. Meine Tochter hat irgendwie gespürt, dass ich nicht die Wahl hatte. Die hat niemals geweint. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, als ich weg war, aber das war...
Und tagsüber eben viel Haut, was wir
Kindergarten,
heute sagen, Kindergarten, Kinder. Immerhin aber doch zumindest mit einem Vorteil, dadurch, dass sie fest angestellt waren, es war nicht existenziell.
Ja, gar nicht.
Oder?
Über Geld habe ich die ganze Zeit dort überhaupt nicht nachgedacht. Ja. Niemand von uns, weil es war irgendwie alles da. Es war alles geregelt. Es war, also Geld spielte in unserem Denken und Fühlen keine Rolle. Ganz anders als hier.
Nichts
ganz
gefehlt. Anders. Trotzdem haben Sie dann, also wie gesagt, mit 25 ist die Tochter gekommen. Und wenn ich das richtig weiß, 5 Jahre später, mit 30 haben Sie zum ersten Mal Therapien gemacht, mit Depressionen.
Ja.
Was war das?
Ja, einfach, also ich denke, bis dahin habe ich gemacht und gemacht und gemacht. Und Vormittag Probe, abends Vorstellung, nachts oft noch Hörspiel und immer alles koordinieren. Und irgendwann war dann so auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht so bleiben. Also das ist jetzt bis zum Ende meines Lebens auf diese Art, da kommt nichts anderes mehr. Auch die Rollen wurden ja immer kleiner, weil ich nicht sprach und jeder wahrscheinlich gedacht hat, die hat sie nicht alle oder irgendwie ist die, weiß ich nicht, minder bemittelt oder. Und das war so unbefriedigend.
Und hat dann die Therapie auch dazu geführt, dass sie sich mehr, sie haben ja damals schon synchron gemacht.
Immer
ne?
schon, ja.
Dass sie sich dann aus dem Theater mehr zurück und mehr darauf fokussiert haben?
Hat er auch damit zu tun,
weil?
Weil ich während der Therapie gemerkt habe, ich möchte mich gern selber finden. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was kann ich? Was ist meine Mitte?
Und Sie finden sich mehr selber, wenn Sie jemand anderem die Stimme geben, den Sie ja ständig vor Augen haben, als wenn Sie selbst auf der Bühne stehen?
Ja, schon. Also wenn ich jeden Tag oder jeden Tag in eine andere Rolle schlüpfe, wie soll ich mich da finden? Also ich will das nicht generell sagen. Es gibt sicher Schauspieler, bei denen das so ist. Bei mir war das nicht so. Ich wusste irgendwie, ich muss erst mal mich selber haben. Ich war so unsicher bis in die tiefste Zelle hinein.
Und sich selbst dann eben gefunden in der Synchronisation.
Und dann, dass ich viel in mir habe, was ich ausdrücken möchte, das wusste ich schon immer. Das wusste ich schon im Kindertheater, dass da ganz viel hockt, was da raus möchte. Und am Theater habe ich die Rollen nicht dazu gekriegt. Aha. Beim Synchron schon, von Anfang an.
Und man hat sie nicht gesehen.
Ja.
Vorteil?
Ja. Ja, ja. ja. Am Theater, wenn man beurteilt wird, ah nee, mach doch mal so und so. Und schon ist man in den Grundfesten erschüttert, weil man ist von oben bis unten kritisiert worden. Wenn einer sagt, oh nee, mach das doch mal anders.
Das ist ein Satz von Ihnen, ich stehe im Dunkeln und mache meine Arbeit.
Ja.
Angenehm.
Ja. Sehr angenehm.
Keine Totalkritik, ganz Körperkrise,
überhaupt
sondern...
Gar nicht. Ich habe zu der Preisverleihung habe ich gesagt, ich liebe es, im Dunkeln zu stehen und alle Facetten des Lebens mit meiner Stimme auszudrücken.
Über die Preisverleihung, das war ein großer Preis, finde ich einer der größten, ganz groß, den wir in Deutschland für Synchron haben, reden wir sicher nachher auch noch ein bisschen. Auch was das Ihnen bedeutet hat, auch überhaupt sich da eben auf die Bühne zu stellen, weil das ja genau das ist, was Sie eigentlich die Jahrzehnte vorher vermieden haben. Beim Mauerfall waren Sie dann 36. Mhm. Wie haben Sie den erlebt?
Da hatte ich gerade Monolog, also der letzte Abend da, als die Menschen in Leipzig um den Ring marschierten und demonstriert haben und die Wasserwerfer auch in den Nebenstraßen standen, bin ich zur Premiere in die andere Richtung gegangen, also entgegen dem Strom ins Theater und hatte Premiere. Und während der Premierenfeier konnte man draußen die Menschen rufen hören. Demonstrieren hören. Das war, das kann ich nicht sagen, es war aufregend, unsicher, weltbewegend, würde ich heute sagen.
Sie waren aber nicht bei den Demonstranten dabei, Sie hatten gar keine Zeit.
Früher schon.
Früher schon.
Früher schon, aber an dem Abend, als es eigentlich sich entschieden hat, nicht. Da hatte ich Premiere.
Wie sind Sie dann in den Westen gekommen?
Das kann ich eigentlich nicht erklären. Das ist so wie fremdgesteuert. Ich war noch nie vorher in München. Ich kannte weder Bayern noch München noch irgendeinen Menschen von hier. Mhm. Ich kannte zwei Menschen, die waren über Ungarn gerade in München gelandet. Mhm. Und die haben gesagt, komm her und du kannst hier wohnen. Und so bin ich dahin.
Das war 91 jetzt, also nicht direkt nach dem
91, Aufwand, direkt, nach, ja. 91. Aha. Ende 91. Mhm. Und dann habe ich mich vorgestellt in den Studios.
Ja, aber Moment. Und dann eben gleich nicht, komm nur hier hin, sondern hier kannst du arbeiten, weil hier wird auch synchronisiert in München ja relativ viel.
Ja.
Aber hey, mit Ende 30, was sie damals war, Mitte, Ende 30, in diese Film- und Synchronszene in München reinzukommen, das ist ja eine verschworene Gesellschaft. Stelle ich mir nicht leicht vor.
Also ich habe es nicht schwer erlebt, weil ich es einfach leicht hatte. Ich hatte einen Aufnahmeleiter, der früher in Leipzig Aufnahmeleiter beim Synchron war. Der hat einen Ausreiseantrag gestellt, wurde entfernt und der war in München gelandet. Und zu dem bin ich dann gegangen oder mit dem habe ich gesprochen. Der sagt, du kommst hier leicht unter, du musst nur Zeit haben.
Okay.
Dann habe ich dort noch in Leipzig Theater gespielt, ein bisschen so Stücke zu Ende und bin immer hin und her gefahren. Und dann habe ich mich in verschiedenen Studios vorgestellt.
Und dann ging das.
Und dann war das.
Toll.
Innerhalb eines halben Jahres war ich im Geschäft.
Super. Ja. Was sich nicht verändert hat, aber abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht leichter geworden ist, ist der Faktor mit der Alleinerziehenden. Ne? Bloß war die Tochter jetzt ein Teenie. Was ist
ja,
auch
doch,
nicht wirklich
leichter. Da war eine Zeit, 14 Jahre hatte ich einen Lebenspartner. Aha. Da war sie 5. 14 Jahre ungefähr waren wir zusammen. Mhm. Der hat mit mir meine Tochter großgezogen.
Mhm. Aber als sie in München ankam?
Ja, der ist mitgekommen.
Der ist mitgekommen.
Ja, ja. Mhm. Da waren wir noch zusammen und da bin ich tausend Dank schuldig. Nicht schuldig, wir haben sowas besprochen. Wir haben heute noch einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt. Das ist mir wichtig, weil der einfach wirklich mich in einer schweren Zeit sehr unterstützt hat.
Toll.
In jeder Hinsicht.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Dagmar Dempe, alias jedenfalls die Stimme von Meryl Streep. Das ging dann ja bald los, nachdem Sie 91 angefangen haben. Na, noch nicht gleich. 95 war dann der erste Meryl Streep-Film.
Ja.
Wie funktioniert das Geschäft? Kannten Sie Meryl Streep vorher? War Ihnen damals schon klar, das wird was Größeres?
Überhaupt nicht. Ich kannte das Buch von Brücken am Fluss. Das hat mich sehr bewegt. Und dann ist das mehr oder, naja, zufällig. Also Meryl Streep hatte damals eine feste Stimme. Mhm. Und dieser Film, Brücken am Fluss, sollte mit ihr synchronisiert werden. Und den Trailer habe ich gesprochen, weil sie irgendwie in Italien war oder so. Und der Regisseur hat damals schon zu mir gesagt, oh, ich würde den Film gerne mit dir machen. Aber die hat eine feste Stimme, es ist ganz klar so. Dann kam sie und hat einen Tag gearbeitet.
Andere feste Stimme?
Ja, die andere. Hatte Herzprobleme und musste ins Krankenhaus. Und dann haben sie noch eine Woche gewartet und dann kam sie wieder und hat in der Nacht dann weinend mitgeteilt, sie kann das wirklich nicht mehr machen. Hm. Und hat von Stunde an nie wieder synchronisiert, soviel ich weiß.
Oje.
Ja.
Okay.
Und dann war ich, die ich ja den Trailer schon gesprochen hatte. Und der Regisseur hat gesagt, ich mache das nur mit der.
Ist das dann irgendwie gesteuert dann beim nächsten Film oder übernächsten Film? Weil im Zweifel ist es ja ein ganz anderer Filmverleih, eine ganz andere Synchronfirma und weiß man nicht. Oder wie kommen Sie zu dem Abo?
Ja, das Abo ist nicht von Anfang an da. Nein, das ist, glaube ich, also in mir hat lang Unsicherheit gehockt, ob die jetzt denn bei mir bleibt. Mhm. Hoffentlich. Und
war Ihnen damals schon klar, hey, die Streep, das könnte die nächsten Jahrzehnte...
Nee, also wie das so mit den Feststimmen funktioniert, das wusste ich gar nicht.
Aber dass die als Schauspielerin...
Dass die großartig ist und Oscar und unzählige Male für den Oscar nominiert war, das wusste ich schon. Mhm. Und dass sie besonders ist. Mhm. Und dass die zwei, also Clint Eastwood und die, dass sie also beide große Schauspieler sind. Aber wie das mit Feststimmen, das wusste ich alles nicht.
Und so beschäftigt sie sie seit beinahe 30 Jahren.
Hm? Ja.
Mitarbeiterin des Jahres.
Ja.
Toll. Eben mit unterschiedlichen Intensitäten. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, nie alleine, weil so viel kann Frau Streep gar nicht spielen. Und zwischendurch wurde es auch mal ein bisschen dünn. Haben Sie da mal über einen Plan B nachgedacht, als dann eine Zeit lang mal viele Sprecherjobs weggebrochen sind, einfach wegen der Krise?
Das war während der Kirchkrise. Mhm. Bis dahin habe ich gut von Synchron leben können, sehr gut. Und aber in der Zeit war es wirklich so, dass ich gedacht habe, so kann das nicht bleiben.
Jetzt sind wir irgendwie in den 10er-Jahren.
Ich glaube 2010 war das, genau. Und da hat mir eine Freundin eine Annonce auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier, guck doch mal, wäre das nicht was für dich? Mhm. Mrs. Sporty hat, eine Kette. Fitnessstudio für Frauen.
Aha.
Genau. Und die haben
eine Synchronsprecherin gebraucht.
Na? Und das Verrückte war, die Chefin, die ich angerufen habe, um mich zu bewerben, die hat als Erste gesagt, irgendwoher kenne ich ihre Stimme. Ich weiß nicht, wieso, was. Also wir haben uns dann geeinigt, dass es von Meryl kam, aber die hätte jetzt nicht gesagt, Sie sind Meryl Streep.
Aber die wollte sie ja auch nicht haben, damit sie irgendwelche Ansagen machen in ihrem Fitnessstudio.
Als Trainerin habe ich mich beworben.
Fitnesstrainerin?
Ja, so, weil ich mich gut bewegen kann, weil ich immer schon mit dem Körper zu tun hatte und während der Ausbildung ja auch. Und ich wusste irgendwie, ich bin jetzt in einem Alter, ich kann für ältere Menschen auch gut sein, die ja nicht unbedingt so junge Hüpfer immer zum Vorturnen wollen.
Und haben Sie es dann auch gemacht?
Habe ich gemacht, ja. 5 Jahre
habe
ich das gemacht, ja.
Toll.
Und das war schön.
Erdet wahrscheinlich, verglichen mit dem Synchron.
Menschen ohne Ende, die zum großen Teil überhaupt nicht wussten, was ich sonst mache, Gott sei Dank. Mhm. Aber das hat mich auch trainiert, einfach in Toleranz und Menschen einfach so nehmen, wie sie sind und einfühlsam auf seltsame Menschen auch eingehen.
Ich glaube, in Fitnessstudios trifft man seltsame Menschen.
Ja,
das glaube ich.
Wobei, das ist wirklich für Frauen, das ist nochmal anders. Also, das ist nicht sowas, wo Männer sich riesige Muskeln antrainieren.
Ja. Danach waren Sie wieder gut im Geschäft. Nehmen Sie uns doch mal mit, weil die meisten sich das überhaupt nicht vorstellen können wahrscheinlich. Wie funktioniert ein Arbeitstag in einem Synchronstudio? Wie läuft der ab?
Also ich kriege einen Anruf. Sie hätten ein Angebot für dieses Projekt, diesen Film.
Ja, das war
Film.
Ja vorher.
Ja, das war vorher. Anfragen kannst du da.
Ja. Kriegen Sie vorher die Drehbücher? Also lesen Sie Ihre Rollen? Nichts.
Bei Meryl Streep schon, aber sonst nicht, gar nicht. Also bei Meryl gucke ich mir den Film. Inzwischen ist ja alles immer ganz geheim. Also ich kann das nur im Studio dann anschauen und erbitte mir den Text dazu. Das ist das Einzige. Also
das heißt, da kriegen Sie schon die Drehbücher, die Synchronbücher. Also das können Sie sich vorher anschauen und können Sie auch vorbereiten.
Aber nur bei Meryl.
Das ist die Ausnahme.
Ja.
Das heißt, sonst gehen Sie in dieses dunkle Studio.
Ja.
Dann werden diese Filme aufgeteilt in einzelne Takes von ungefähr?
3-4 Sätze. Mal nur ein Huster sein, Atmer oder so. Aber können auch mal 4 Sätze aneinander sein.
Und dann kommen diese einzelnen Takes. Und dann sprechen Sie da drauf den Text, den Sie in dem Augenblick im Zweifel auch zum ersten Mal sehen.
Mhm, ja.
Das alles auch nicht in der Reihenfolge des Films.
Mhm, ja.
ja. sondern weil Sie halt gerade im Studio sind. Alle Szenen mit Ihnen, zwischendurch bringen sich drei um, aber das kriegen Sie überhaupt nicht
Gar
mit.
Gar nicht, ja. Also ich weiß im Grunde, ich sage jetzt mal, bei einer mittleren Rolle weiß ich von dem Film gar nichts. Der Regisseur kommt, erklärt mir so ein bisschen den groben Inhalt, ein bisschen von der Szene, in die ich gerade einsteige. Und ich habe dann den Text, weiß nicht, was der vorher zu mir gesagt hat. Ich habe die Angewohnheit, meinen Text so in den Mund zu nehmen, sage ich, so ein, zweimal für mich zu sprechen, dass ich höre, wie es klingt, wie ich ihn betone, wie es schwingt, wie ich es vorhabe zu sprechen.
Aber das machen Sie für sich, weil wenn Sie dann aufnehmen, also wie viel Prozent der Takes, die Sie aufnehmen, gehen beim ersten Mal?
Oh, das weiß ich nicht. Also beim ersten Mal sagt man Bingo.
Viele Outtakes kann man sich da nicht leisten.
Nein,
oder?
Nein,
viele nicht. Das ist ein Zeitdruck, der ist ja immens.
Also ich höre einmal das Original. Ja? Da habe ich vorher schon versucht, den Text einmal für mich in den Mund zu nehmen. Dann kommt das Original. Ich habe dann die Unart, es gleich mal drauf zu sprechen. Das mögen die meisten nicht. Einfach zu gucken, welches Tempo und von hinten kann ich da abschließen. Und dann geht das Rotlicht an, gleich.
Und dann also, sitzt es aber in der Regel beim ersten Mal?
Also beim ersten Mal sitzt es in der Regel nicht. Es ist Bingo, wenn es beim ersten Mal sitzt.
Aber öfter beim zweiten Mal kann hübsch. Man sich nicht leisten eigentlich.
Doch, fast. Doch. Also beim zweiten Mal wäre es schön, aber manche Takes macht man auch 7, 8, 10 Mal.
Ist ja auch die Frage, wie gearbeitet worden ist, also wie gut die Bücher sind, wie gut es passt. Weil ich habe jetzt gelesen, Deutsch hat einfach das Problem, wir haben mehr Wörter und mehr Silben, als es im Englischen halt gibt. Das heißt, man muss logischer, man kann nicht übersetzen, man muss kürzen automatisch.
Ja. Es gibt eine Rohübersetzung und dann macht der Regisseur oder jemand anders eine Synchronübersetzung. Und das ist die eigentliche Kunst, also den Inhalt in kürzere Sätze zu stopfen und die müssen noch mit der Mundbewegung zusammenpassen. Das ist eine eigene Kunst eigentlich.
Aber ja.
Ja, und wenn die Texte gut sind, dann gehe ich hin und mache blablabla und dann sitzt es. Aber wenn die Texte nicht so gut sind, dann müssen wir noch ändern und ein anderes Wort hineinschieben oder
rausnehmen.
Rausnehmen öfter auch, ja, weil ich schaffe das nicht in der Zeit. Im Alter spricht man auch nicht mehr so schnell.
Aber die Schauspielerinnen ja auch nicht, diese Synchronisierung.
Ah, doch, die haben einfach mehr Zeit, sich vorzubereiten.
Aber Meryl Streep wird doch auch älter.
Ja, aber die hat Monate hat die sich Zeit, sich vorzubereiten.
Sie höchstens Monate. Minuten.
Und ich nicht mal.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Dagmar Dempe, bald die ehemalige Stimme von Bayern 2.
Seit wie vielen Jahren hat Ihre Stimme diesen Sender geprägt?
2007, glaube ich, habe ich übernommen. Kann das sein? Ja.
Weiß ich nicht.
17.
Da war ich noch nicht da.
Ja.
Doch, da war ich gerade da.
16 Jahre. Also es ist jetzt das 17. Jahr.
16 Jahre. Gut, jetzt muss man erklären, dass wir Sie nicht die letzten 16 Jahre hier festgebunden haben und Sie jeden Tag ins Studio tatsächlich gezwungen haben, um all diese Ansagen zu machen, sondern das macht man in 1, 2 Terminen pro Jahr. Sehr wahrscheinlich, wo es eben die aktuellen Sachen dann gibt, die neu zu sprechen sind. Versucht man da so als Station Voice, heißt das bei uns, da besonders was reinzulegen oder kriegen Sie einfach Ihren Text und sagen wir Gott, ob das jetzt Bayern 1 ist oder Bayern 3?
Nein. Also am Anfang kannte ich die Sendungen ja gar nicht. Ja. Habe ich versucht, mir die Sendungen erklären zu lassen, also worum es da geht und dann schon ein bisschen mit der Stimme darauf vorzubereiten. Ja. Also ob es was Anheimelndes ist oder was Cooles oder was Fröhliches oder wie auch immer.
In unserem Fall eher warnend.
Warnend.
Bei 1:1.
Ja. Da kann vieles passieren.
Da kann wer weiß.
Nein. 1:1 der Talk, das ist schon auch so einladend. Das ist was Nettes. So.
Das hören wir jetzt nochmal. Moment, das überprüfen wir. Realitätscheck bitte.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
Ja. Das, doch, 1:1. Das ist verheißungsvoll.
Verheißungsvoll?
Ja.
Frau Demp, großartig. So, auf diese Verheißungen müssen wir in Zukunft verzichten, weil da gibt es jetzt auch einen Stabwechsel in nächster Zeit. Sie haben aber ja auch einiges anderes vor. Nun demnächst, weil man kann ja auch mal mit 69 nochmal einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Würden Sie das unterschreiben mit dem neuen Leben?
So? Was ist das jetzt? Worauf will das hinaus?
Wenn Sie es jetzt nicht wissen, dann bin ich völlig falsch.
Ja, also...
Neues Leben mit 69. Kann sein oder kann nicht sein?
Ja, kann sein.
Ja?
Ja.
Weil 69, wenn man es nochmal rechnet, da hatten Sie 50-jähriges Abi-Treffen.
Ja.
Wo Sie ja Einser und Zweier nur hatten.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Und dann?
Und dann, also wie, keine Ahnung, das größte Wunder ist auf mich niedergefallen. Es ist ein Wunder irgendwie.
Sie sind nach Leipzig, nach Weimar, nach gefahren, Weimar gefahren,
jawohl. Ja. Und da haben wir 50-jähriges Jubiläum. Mhm. Und ich gerate neben einen Menschen, mit dem ich noch nie vorher gesprochen habe, obwohl wir zur Schule gegangen sind. Aber ich habe gedacht, oh Gott, was rede ich jetzt mit dem? Und der fragt als erstes, sag mal, hast du auch den Film Brücken am Fluss gesprochen? Mhm. Ja. Und dann haben wir über den Film gesprochen und über unser beide Kaschmir-Pullover, die wir anhatten und was weiß ich. Also... dann hat sich das ergeben und seitdem sind wir...
Es blieb nicht beim Reden.
Es blieb nicht beim Reden.
Mhm, beim Kaschmir.
Was ganz Schönes. Also das ist für mich unfassbar.
Hey, und nochmal, 69, ne?
Ja. Und das wirklich, das kann ich nur an alle Menschen weitergeben. Zu jeder Zeit kann ein Wunder geschehen. Zu jeder Zeit. Große, kleine...
Wunder geschehen?
Ja.
Ja?
Wunder geschehen.
Aber trotzdem nach dem Wiedersehen dann erstmal nochmal in eine Klinik?
Ja, das hatte damit zu tun, also das hatte mit meiner Verlassenwerden-Angst zu tun aus dem ursprünglichen Kinderbett auf der Isolierstation. Mhm. Also das hat sich durch mein Leben gezogen, so die Angst vor Verlassenwerden. Dann bin ich ja auch mal ordentlich verlassen worden.
Aber natürlich gerade, wenn man in der Situation dann ist, sich möglicherweise neu zu binden, kommt das wieder. Ja?
Da wollte ich das nicht aufkommen lassen. Ich wollte das Thema anschauen, bearbeiten und beruhigen und mir dessen richtig bewusst sein. Und das ist mir, glaube ich, da sehr gut gelungen.
Hat geklappt.
Es war wunderbar, ja.
Dadurch können Sie sich jetzt wieder binden.
Ja.
Und das hat auch dazu beigetragen, wenn ich das richtig weiß, diese Therapie, dieser Klinikaufenthalt, dass Sie diese Dankesrede halten konnten, von denen wir vorher schon kurz gesprochen haben. Also Sie werden das nicht sagen, ich werde das sagen, Synchronpreis fürs Lebenswerk 2023 ist also jetzt nicht die Bäckerblume, die irgendwas verleiht oder so. Ne? Das ist groß, oder?
Sehr groß, vor allen Dingen, weil es nicht nur für ein gelungenes Projekt ist, sondern tatsächlich das Lebenswerk, also all das, was ich bisher in diesem Beruf gemacht habe, ist großartig.
Ja,
also,
und da mussten Sie aber dann ins Rampenlicht.
Ja, und das hat wiederum auch mit diesem Menschen zu tun, der von Anfang an mich bestärkt hat in dieser Hinsicht. Mhm. Das hat auch mit dem Klinikaufenthalt zu tun. Da hieß es auf einmal, ich würde unterm Radar fliegen. Habe ich gedacht, unterm Radar fliegen, will ich das weiter? Das will ich jetzt nicht mehr.
Dann konnten Sie da auf die Bühne.
Dann konnte ich auf die Bühne und habe, also ich habe noch nie eine Rede gehalten.
Aber dann schon.
Und dann schon. Und ich habe sehr, sehr viel Jubel und also das war für mich unvorstellbar.
Das war schon eben 2023, oder letztes Jahr in der Zeit von künstlicher Intelligenz, auch von Schauspielerstreiks in den USA, auch deswegen.
Das war vorher.
Vorher?
Ja.
Das heißt, das konnten Sie da noch gar nicht thematisieren, weil das ist ja was, womit Sie sich auch sehr auseinandergesetzt haben. Ne?
Ja. Das war vorher, das war da noch nicht bekannt. Das war, glaube ich, im Juni war die Preisverleihung oder so. Und das mit dem Streik, das fing danach an, so im Sommer.
Sie würden ihn unterstützen?
Ich würde ihn sehr unterstützen, natürlich, weil der uns alle gefährdet, unser aller Arbeit letztendlich. Und es gibt auch in Deutschland ja noch überhaupt keine Regelungen dafür.
Sagen Sie in dem Alter... von dann jetzt 70 mit einem fast Happy End, trotzdem die Aussichten unabhängig von KI für sie selbst, unabhängig auch von der Partnerschaft, können Sie nicht aufhören oder wollen Sie nicht?
Oh, ich will nicht aufhören. Aha. Also ich müsste auch schon noch weitermachen, weil die Rente ist jetzt nicht so groß. Ich habe schon auch ein bisschen, aber ich will unbedingt weitermachen. Also solange mir die Worte noch über die Lippe blupsen, möchte ich das sehr gerne machen, weil das ist einfach mein Lebensinhalt auch.
Dann lassen wir die Worte weiter über die Lippe blupsen. Ich liebe das Wort blupsen jetzt schon. Und wenn Sie nicht aufhören können, dann hören wir jetzt halt auf.
Ach ja.
Vielen Dank für den Besuch.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung.
Danke.
Ich bedanke mich auch sehr für Ihre Fragen, die so tief gehen und sehr einfühlsam.
Vielen Dank, dass Sie die letzten 17 Jahre mich angesagt haben. Dankeschön. Anderer Tipp noch, Podcast-Tipp, Hörbuch-Podcast. Haben Sie sicher auch viel gemacht, Hörbuch, oder? Hörspiel,
nein.
Hörpass? Gar nicht?
Nein,
gar nicht. Anderer Podcast-Tipp noch in der ARD-Audiothek. Ein Hörbuch-Podcast zum Kästner-Jahr 2024. Eine ungekürzte und unzensierte Lesung von Kästners wichtigsten Roman Fabian. Die Geschichte eines Moralisten in der ARD-Audiothek.